Deutschlandfunk Interview.
Mitgehört hat Joachim Krause. Er ist Direktor des Instituts für Sicherheitspolitik an der Uni Kiel. Guten Tag, Herr Professor.
Guten Tag.
Wenn Sie auf die militärische Lage am Ende dieser Woche blicken, und gerade haben wir ja noch einmal einen Überblick bekommen von Gesine Dornblüt, welchen Eindruck haben Sie? Ist Putin noch Herr der Lage oder wird er inzwischen getrieben von den Ereignissen?
Naja, ob er Herr der Lage ist oder getriebener ist, das kann man immer schwer sagen. Aber es ist doch erkennbar jetzt, dass die ursprünglichen Ziele, und die liefen ja darauf hinaus, in der Ukraine eine Marionettenregierung einzusetzen und die Ukraine praktisch zu übernehmen, dass diese Ziele sich als nicht machbar erwiesen haben. Und es ist zumindest erkennbar geworden, dass wohl die russische Seite die Ziele etwas zurückschraubt. Und es scheint so zu sein, wie gesagt, es ist immer alles noch unklar, dass Russland sich stärker auf die Annexion von der Bezirke Luhansk und Donetsk und auch die der Fläche zwischen Cherson und Mariupol begrenzen will. Also sozusagen die beiden sogenannten Volksrepubliken und noch ein oder zwei, noch, die dazukämen. Das scheint so zu sein. Man weiß immer nie genau, was die Russen wirklich planen. Sie haben das angekündigt. Aber ob das auch durchführbar ist und nicht möglicherweise auch nur ein Täuschungsmanöver war, das weiß man immer nie. Man muss man einfach erstmal so stehen lassen.
Würde das denn ausreichen, wenn er jetzt eben diesen Masterplan nicht mehr verfolgt, Eroberung der Ukraine, Marionettenregime, sondern sich begrenzt auf diese Region, die er beschrieben hat? Kann Putin das dann intern der eigenen Bevölkerung als Erfolg verkaufen?
Ja, kann er schon, weil wenn Sie mal schauen, welches Narrativ er von Anfang an gewählt hat, dann war das ja nur eine begrenzte Militäroperation und sie sollte der Entnazifizierung und der Entmilitarisierung der Ukraine dienen. Und wenn Putin wirklich vorhat, sich sozusagen aus diesem Krieg einigermaßen gut herauszuziehen, dann wird er diese beiden Argumente vorbringen und wird sagen, wir haben eine begrenzte Operation erfolgreich abgeschlossen. Wir haben die Ukraine denazifiziert. Vor allen Dingen haben wir das Asowsche Meer angenommen und da ist die Azov-Brigade. Die haben wir zerstört und wir haben auch ganz viel ukrainisches Militärmaterial zerstört. Und außerdem, die Menschen in diesen Volksrepubliken haben sich dazu entschlossen, Russland beizutreten. Das wäre so das Propagandanarrativ, was dann kommen würde. Und mit dem er versuchen würde, auch in Friedensverhandlungen oder Waffenstillstandsverhandlungen mit den Ukrainern zu gehen. Ob die dann mitmachen, das weiß ich nicht, aber ich könnte mir das als einen möglichen Verlauf in den nächsten Tagen oder Wochen vorstellen.
Propaganda, Sie sagen, es spielt ja eine große Rolle in diesem Krieg, in dieser militärischen Auseinandersetzung. Nun gibt es Berichte bei uns hier im Westen, die werden sehr weit verbreitet, nach denen Putin gar nicht mehr aus seinem Umfeld genau informiert wird über die militärische Situation. Das klingt so ein bisschen wie Führerbunker im Zweiten Weltkrieg. Wie glaubhaft sind solche Einschätzungen?
Ja, die verbreiten die Amerikaner, weil sie offensichtlich eine Quelle haben, die ziemlich in der Nähe von Putin sitzt. Ich kann das nicht nachprüfen, ich kann das auch nur wiedergeben. Es könnte durchaus so sein, das hat man ja häufig bei Alleinherrschern, dass sie dann nur noch von Leuten umgeben sind, die ihnen positive Nachrichten überbringen. Aber irgendwann wird Putin ja selber einsehen müssen, dass es so nicht geht, wie er sich das vorgestellt hat. Das heißt, irgendwann wird er ja mit der Wahrheit konfrontiert sein. Und ich könnte mir vorstellen, dass er dann sozusagen einen solchen Anpassungsprozess macht. Denn er ist ja nun auch jemand, der noch nicht wie Hitler im Führerbunker sitzt und keinerlei Möglichkeit mehr sieht, außer sich selber oder die Welt umzubringen, sondern er sitzt ja in einer relativ komfortablen Situation und ist meines Erachtens auch relativ, kann sicher sein, dass er nicht gestürzt wird. Also ich denke mal, letztendlich ist er Herr des Verfahrens und wenn er merkt, dass er getäuscht worden ist von seiner Umgebung, dann wird er sich vielleicht auch überlegen, wie kann ich das abändern. Das wird man alles sehen. Wir können von außen in den Kreml und in den Kopf von Herrn Putin leider nicht hineinschauen.
Kommen wir zurück auf Ihr Feld, auf das Feld der Sicherheitspolitik, Herr Krause. Am Anfang des Krieges waren sich ja alle Experten einig, das wird ein schneller Sieg für Russland. Das weiß man inzwischen, das ist eine Fehleinschätzung. Wurde die russische Armee grotesk überschätzt? Die Truppe wurde ja angeblich so massiv aufgerüstet, so modernisiert in den letzten Jahren, aber am Ende des Tages ist sie auch nicht stärker als eben diese ukrainische Armee und diese freiwilligen Verbände.
Ja, ein Kollege hat das mal so ausgedrückt. Er sagt, er würde nicht mehr behaupten, dass Russland 10 feet tall ist, also 3 Meter groß ist. Aber er würde sagen, man sollte auch nicht davon ausgehen, dass die russische Armee nur noch 3 Fuß groß ist. Es ist irgendwo dazwischen. Denn die Aufrüstungsmaßnahmen der letzten 15 Jahre waren schon ganz beeindruckend. Und vor allen Dingen die Modernisierung der Luftwaffe ist schon sehr, sehr beeindruckend gewesen. Nur offensichtlich, und das hat dieser Krieg gezeigt, wissen die Russen noch nicht so richtig, wie sie mit dem Material, was sie jetzt gekauft haben, umgehen sollen und vor allen Dingen, wie sie die Tätigkeiten der Luftwaffe und des Heeres und der Marine und der Raketenabwehr, der Flugabwehr, wie sie das alles miteinander koordinieren sollen. Da sind offensichtlich ganz große Probleme aufgetreten, die dazu beigetragen haben, dass zum Beispiel die sehr moderne Luftwaffe der Russen nur teilweise zum Einsatz kam und auch nicht dazu geführt hat, die Luftüberlegenheit zu gewinnen. Trotzdem bleibt diese Luftwaffe bestehen. Und man kann sich vorstellen, dass die qualitativen Probleme, die jetzt offengetreten sind, in 4, 5 Jahren vielleicht dann wieder behoben worden sind und die Russen aus den ganzen Fehlern gelernt haben, die sich jetzt während des Feldzugs ergeben haben. Also einerseits muss man sagen, die übertriebenen Ängste vor der russischen Armee waren übertrieben. Oder viele der Ängste waren übertrieben. Aber andererseits, man sollte jetzt nicht sich hinstellen und sagen, haha, die Russen, das ist doch alles nur Potemkinsches Dorf. Das wäre zu verfrüht.
Dennoch erklärt das, was Sie sagen, man kann nicht umgehen mit dem Material, auch diese auffälligen Kommunikationsmängel, die ja immer mehr zutage treten und auch diese Schwierigkeiten bei der Versorgung, bei der Logistik, bei dem Nachschub der russischen Truppen.
Ja, das ist richtig. Das ist sozusagen all das Feingewebe eines militärischen Aufbaus. Es gibt sozusagen die großen Indikatoren, wie viele Panzer hat man, wie viele Flugzeuge hat man. Aber das Feingewebe, das entscheidend dafür ist, ob man mit diesem Material auch tatsächlich was anfangen kann, das ist offensichtlich nicht da gewesen. Vielleicht haben sich auch die führenden Militärs und Politiker an diesen Zahlen berauscht, wie viele Panzer sie haben und Kampfflugzeuge. Aber sozusagen die umzusetzen, in Fähigkeiten auch kombiniert einzusetzen, da haben die Russen große Probleme. Die hatten sie früher zu Sowjetzeiten nicht, da war das besser organisiert, aber jetzt gibt es große Probleme. Aber das sind Probleme, die kann man eben, wenn man sie angeht, in 5, 6, 7 Jahren auch tatsächlich bewältigen. Das heißt, das, was wir jetzt sehen, ist sozusagen ein sehr schlechtes Erscheinungsbild des russischen Militärs, aber das kann sich ändern, vorausgesetzt, das russische Militär hat eine Führung, die bereit ist, aus den Lehren dieses Krieges Schlüsse zu ziehen und sozusagen die Modernisierung auch in der qualitativen Art und Weise fortzusetzen. Das wird sich zeigen, inwieweit das möglich sein wird, aber das sind alles Ungewissheiten, die wir heute noch nicht übersehen können.
Schlechtes Bild der russischen Armee. Kommen wir zu den weichen Faktoren, Herr Professor Krause. Wie steht es um die Kampfmoral der russischen Truppen? Es gibt ja Berichte, Bilder über Befehlsverweigerungen und die Zerstörung des eigenen Materials. Das ist das eine. Und dann wird gemeldet, auch da muss man natürlich vorsichtig sein, dass viele russische Generäle in diesem Krieg an vorderster Front stehen und auch fallen. Warum kämpfen diese Generäle an vorderster Front? Was lässt sich aus dieser Tatsache ableiten?
Ja, einmal gibt es sozusagen keine Gesamtführung dieses Krieges. Das haben gerade die Amerikaner festgestellt, die normalerweise einen 4-Sterne-General hätten, der so etwas führen würde. Offensichtlich wird das die Gesamtführung aus Moskau gemacht und das ist natürlich weit weg. Und zum Zweiten sind die Kommandoverbindungen offensichtlich nicht so, dass alles das, was von oben gesehen wird, unten auch richtig durchgeführt wird oder wenn es unten ankommt, auch tatsächlich die Effekte hat, die man sich wünscht. Und ein Effekt kann sein, dass eben viele Generäle sich, und da haben wir auch 3-Sterne-Generäle drunter, sich in die vorderste Linie begeben müssen, um den Leuten zu erklären, was sie machen müssen. Und da sind dann einige von ihnen durch Scharfschützen oder auch durch Artillerieangriffe ums Leben gekommen. Und das ist natürlich für die Russen ein herber Verlust. Und zudem haben Sie recht, die ganzen Probleme mit der Moral der Kämpfer sind groß. Aber es gibt eben auch viele, die keinerlei Probleme haben, Städte mit Artillerie zu beschießen. Und auch das ist eine Art von Unmoral, würde ich mal sagen. Also es gibt sehr unterschiedliche Moral- oder Unmoral-Probleme auf russischer Seite.
Im Deutschlandfunk heute Mittag der Direktor des Instituts für Sicherheitspolitik an der Uni Kiel, Joachim Grause. Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Grause. Ja, und trotz allem ein schönes Wochenende.
Wünsche Ihnen auch. Danke.